eine Aussage und sagt, die Ehelosigkeit ist eine Möglichkeit, ist eine Berufung. Dort nämlich sagt er, da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, also man soll sich nicht scheiden, dann ist es nicht gut zu heiraten. Er sprach aber zu ihnen, Matthäus 19, Vers 10 und 12 ist das, er sprach aber zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zu Ehe unfähig. Hier geht man davon aus, dass das Menschen waren, die zeugungsunfähig waren, die geschlechtlich irgendwie nicht ganz richtig funktionierten. Und wenn man zeugungsunfähig war, dann war man in der Kultur damals auch zur Ehe unfähig. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen. Andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Das war der barbarische Art von Eunuchen, die man beschnitt, als sie jung waren, und sie kastrierte, damit sie keine sexuellen Verlangen mehr empfanden und dienen konnten am Harem des Königs. Und jetzt könnte man meinen, um was kommt jetzt als dritte Gruppe? Und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Jesus gebraucht hier starke Worte und man müsste sich fragen, was bedeutet das? Also in allen drei Gruppen redet er von Eunuchen. Manche sind seit Geburt Eunuchen, andere sind von Menschen zu Eunuchen gemacht und andere haben sich selber zu Eunuchen gemacht. Und das ist schon ein starkes Stück, ja. Also, dass Menschen andere zu Eunuchen machen, das sollten wir ja schon radikal verurteilen. Aber hier sagt Jesus, dass wir uns selber zu Eunuchen machen, das ist gut. Komisch. Wir müssen das irgendwie erklären. Und ich gehe davon aus, dass die ersten zwei Gruppen wörtlich gemeint sind. Das waren Menschen in der damaligen Situation, die so gemacht wurden. Aber die dritte Gruppe, die sich selber zu Eunuchen machten, das meint Jesus bildlich. Sie haben sich sozusagen im Bild dazu gesprochen, ehelos zu bleiben. Sie haben sich unfähig gemacht zur Ehe, weil sie sich dazu entschieden haben, ehelos zu bleiben, weil sie ein Ziel im Kopf hatten, nämlich den Dienst im Himmelreich, so wie es hier heißt. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass Jesus schon das Ehelosbleiben als mögliche Option im Blick gehabt hat. Aber dann ist da noch ein anderer Abschnitt. In dem ersten Korintherbrief, da geht Paulus auf diese Frage ein, in 1. Korinther 7. Die Korinther, das war eine Gemeinde, die war in ihrer sexuellen Moral doch sehr verdorben. Also die Zeit damals, die Stadt. Und das färbte sich ja auch aus auf die Menschen, die damals lebten. Und Paulus möchte ihnen jetzt Hilfestellung geben, auch in diesen Fragen. Wie gehen wir jetzt damit um? Allein bleiben, verheiraten, wie gehen wir um mit den sexuellen Wünschen, die wir haben? Paulus selber war Single, so geht man davon aus. Manche Ausleger sagen, möglicherweise war er verheiratet. Seine Frau hat ihn vielleicht verlassen, als er gläubig wurde. Oder seine Frau ist gestorben und Paulus war Witwer. Paulus selber sagt dazu nichts. Und deswegen ist es nach meinem Ermessen auch eigentlich nicht sinnvoll zu sagen, er war verheiratet. Sonst hätte er uns ja davon erzählt, dass er verheiratet war. Ja? Paulus, wie er auftritt in 1. Korinther, war alleinstehend, war Single. Und jetzt ist die Frage, welche Empfehlungen hat Paulus hier weiterzugeben? Und wir müssen uns fragen, ob diese Empfehlung von Paulus auf uns heute anzuwenden ist. Passt das für uns heute? Ist das ein richtiger Weg? Und deswegen, ich glaube, Paulus und sein Rat gehen viel weiter als der Rat an junge Leute, die jetzt fragen, wann soll ich heiraten und wen? Nein, Paulus geht viel, viel tiefer in seiner Erklärung und in seiner Argumentation. Fest steht, junge Leute, die studieren, die in der Ausbildung sind, die spricht Paulus hier nicht direkt an, sondern er möchte eine andere Gruppe ansprechen. Aber schauen wir uns mal an, was Paulus zur Ehelosigkeit
zu sagen hat. Nämlich in 1. Korinther 7, Vers 7. Dort lesen wir, am liebsten wäre mir, ja, ich lese aus der Neuen Genfer, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Paulus sagt hier eigentlich ganz klar, gleich am Anfang von all seinen Erläuterungen, die er weiter ausgeben wird, am liebsten wünschte ich, alle wären so wie ich, aber das Problem ist, das hängt ab von der Gabe, die einer hat oder auch nicht. Das heißt, die Ehelosigkeit, von der Paulus hier spricht, es ist nicht eine Ehelosigkeit auf Zeit, weil man gerade noch im Studium ist, nein, es geht hier um eine Ehelosigkeit, zu der man sich entscheidet, die längerfristig ist. Und von der sagt Paulus, ich wünschte, ihr wärt alle wie ich und ihr hättet alle diese Gabe. Und im Griechischen ist hier der Begriff gebraucht vom Charisma. Die Ehelosigkeit, also die Befähigung, ehelos zu bleiben, ist eine geistliche Gabe, die Gott Menschen gibt. Dem einen ja und dem anderen aber auch nicht. Und das wollen wir festhalten, dass es eine Gabe ist, die Paulus hatte und er wünschte, wir hätten sie alle. Aber dann sagt er weiter in Vers 8, den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Also hier haben wir zwei Gruppen. Es gab dort Singles in der Gemeinde und es gab Verwitwete. Und denen rät er, ehelos zu bleiben. Wie ich es bin, das ist das Beste für sie. Also Paulus findet, und er ist überzeugt von seiner Meinung, Single sein ist das Beste. Wir werden gleich mal schauen, ob das jetzt noch heute so passt. Und dann sagt er in Vers 9, fällt es ihnen jedoch schwer, zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Also Teil der Gabe, die Gott gibt, bedeutet es, dass man Kontrolle hat über sein Verlangen. Wenn es einem zu schwer fällt, dann hat man diese Gabe nicht. Oder dann kann man möglicherweise vermuten, dass man diese Gabe nicht hat, wenn man verzehrt wird von seinem Verlangen. Und er sagt, es ist dann besser zu heiraten. Es ist kein richtig guter Grund zu heiraten, nur weil man von seinem Verlangen verzehrt wird. Aber es ist ein Grund zu heiraten. Und Paulus sagt es hier, für junge Leute oder auch für andere, wenn du mit deinen sexuellen Begierden und mit deinem Verlangen nicht zurechtkommst, dann ist es besser, du heiratest, als dass du ehelos bleibst und von unerfülltem Verlangen verzehrt wirst. Ja? Und dann schauen wir uns mal weiter an. Dann kommt ein längerer Abschnitt über die Frage der Scheidung. Aber dann in Vers 25 wendet Paulus sich nochmal dieser Frage der Ehelosigkeit zu und dort lesen wir dann nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Also der erste Korintherbrief, der ist so aufgebaut, immer wieder hatten die Korinther Fragen an den Paulus gerichtet und der ganze Brief bezieht sich immer wieder auf einzelne Fragen, die die Korinther hatten. Und hier ist es die Frage nach dem Single-Sein. Und interessant ist, was Paulus dann sagt. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn. Aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Es ist ganz interessant, was Paulus hier macht. Er sagt, Leute, das, was ich euch jetzt erzähle, ist keine Gebot vom Herrn. Das finden wir nicht in der Bibel, das hat der Herr auch nicht gesagt. Ich sage euch jetzt diese Anweisung. Ich gehe davon aus, dass hier Paulus einfach von seiner Meinung spricht und sagt, Leute, ich bin ein Diener vom Herrn, ich habe viel mit ihm verlebt, meiner Meinung könnt ihr vertrauen. Aber er erhebt sie nicht zu einem Gebot Gottes und sagt, danach müsst ihr euch richten. Es ist ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Und dann sagt er in Vers 26, ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Also das ist hier ein Grund von Paulus. Warum ist das Single-Sein gut und richtig? Sein Grund ist, wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden.
möchte dich fragen, befinden wir uns heute in einer bedrängten Lage? Dich als Single fragen, wie sieht's aus? Wie passt das in unsere Zeit? Ich glaube, Paulus spricht damals in die Zeit und sagt, Leute, wir haben viel zu tragen. Ja? Und man geht davon aus, dass dieser Brief 56 nach Christus geschrieben wurde. In Apostelgeschichte 11, Vers 28 hat ein Prophet schon vorausgesagt, dass eine große Hungersnot kommen wird, die das ganze Römische Reich erfassen wird. Anfang der 60er Jahre beginnt eine starke Christenverfolgung. Und diese Anfänge, von denen wusste Paulus wahrscheinlich schon, als er diesen Brief schrieb. Und ich glaube, Paulus bezieht sich auf die Schwierigkeit, ein Christenleben zu leben in der damaligen Zeit. Und wir befinden uns nicht in dieser Zeit. Wir haben alle Möglichkeiten, uns zu entfalten. Der Staat unterstützt Familien, fördert Familien. Und es passt nicht in unsere Zeit. Gehen wir aber nach Nordkorea oder in den Iran oder nach China, da passt diese Anweisung richtig wegen der bedrängten Lage. Ist es vielleicht nicht sinnvoll, wenn Familien sich gründen und Kinder aufwachsen und wenn dann der Vater gefangen genommen wird in ein Arbeitslager und umkommt und eine Familie mit vielen, vielen Waisenkindern zurückbleibt oder mit Kindern ohne Vater, dann sagt Paulus, wegen der bedrängten Lage und der Verfolgung ist es besser, keine Familien zu gründen, weil das einfach nur Leid und Schmerz und Trauer bringt. Aber lesen wir weiter. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Also die bedrängte Lage ist ein Grund, aber kein so großer Grund, dass man sagt, man darf nicht heiraten. Aber als Empfehlung für Menschen, die sich Leid von sich abwenden wollen, sagt Paulus das. Also allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Das wissen wir, das kennen wir auch als Familien oder Familien, die jetzt Kinder haben, die wissen von den zusätzlichen Belastungen und von den Sorgen und von den Schwierigkeiten, die kommen, wenn Kinder ins Leben kommen. Und Paulus sagt, hey, und wenn dann noch die Verfolgung kommt, dann wird es noch schwieriger. Und dann geht Paulus weiter und sagt, eines ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Damals hatten die noch diese Naherwartung und die dachten, das Ende der Welt ist bald da. Und ich glaube, wir müssen das auch im Blick haben. Es geht dem Ende zu. Und dann sagt Paulus weiter, deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, bis die Verfolgung richtig durchbricht, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Auch das ist für heute anzuwenden. Beim Verheirateten im Jahr 2011 soll es nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Wir sollen uns nicht nur um unsere kleine Welt drehen, sondern wir sollen den Blick auch hinauswenden in die Not der Welt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein. Und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt gebraucht macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Also das ist alles in diesem Kontext von, es wird schwer, es geht dem Ende zu, wir werden viel zu tragen haben. Ich möchte, dass ihr von diesen Belastungen einer Familie und einer Ehe befreit seid. Aber dann in Vers 32 wendet Paulus sich einem positiven Grund zu. Nämlich, ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Das ist mal ein guter Grund. Man hat mehr Zeit für den Herrn, wenn man ledig ist. Ja? Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seine Frau Freude zu machen. Es ist nicht falsch, seiner Frau Freude zu machen an die Ehemänner, aber manchmal nimmt uns das zu sehr ein. Und anstatt dass wir dem Herrn allein Freude bereiten, haben wir noch eine uns anvertraute, der wir auch Freude machen wollen. Genau.
Und daher sorgt er sich auch um die Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit all ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Ich meine, ich würde jetzt gerne mal hier Leute sprechen, die verheiratet sind und jetzt Kinder haben und wie sie jetzt das Leben beurteilen. Wie viel Zeit bleibt da noch im Dienst für den Herrn? Wie viel Energie hat man noch? Oder wie sehr nimmt einen auch die Verantwortung für seine Familie in Anspruch? Ich glaube, manch einer könnte davon wirklich ein Lied singen und sagen, wow, früher, ich hatte so viel Zeit und jetzt sind die Kinder da. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und Paulus sagt, genau. Deswegen ist es besser, wenn manche von uns unverheiratet bleiben. Die können viel mehr tun für den Herrn. Die können sich viel mehr einsetzen und ganz für ihn da sein. Und das rate ich den jungen Menschen, die noch nicht verheiratet sind, dass sie diese Freiheit nutzen und sagen, ich habe Zeit, ich muss mich um keinen kümmern, ich kann mich ganz dem Herrn und dem Dienst in der Gemeinde widmen und ich möchte mich bedanken bei den Menschen, die unverheiratet sind und ihren Dienst tun und sich investieren in die Gemeinde. Ich glaube, wir profitieren sehr davon. Also Paulus ist hier eigentlich sehr pragmatisch und sagt, es ist einfach vorteilhafter, wenn wir unverheiratet bleiben. Natürlich würde ich gerne mit Paulus mal ins Gespräch kommen und ihm von den Vorteilen der Ehe erzählen, die er ja nicht kennt, und wie sehr meine Frau mich unterstützt in meinem Dienst und mir eine wertvolle Hilfe ist. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Paulus sagt, dass es sinnvoll und gut ist. Und ein alter Freund, der als Verteidiger der katholischen Kirche immer wieder auftritt, der Andreas, der kam zu mir und sagte, Danny, schau mal, das Zölibat in der katholischen Kirche, das ist doch hier in 1. Korinther 7 ganz klar festgelegt. Und meine Antwort war, nein, das ist nicht dort festgelegt. Einerseits ist es, das Zölibatär zu leben, wie Paulus es hier sagt, eine Gabe von Gott, zu der man sich selber entscheidet. Und es ist nicht die Forderung eines Priesteramtes wie in der katholischen Kirche, die das von dir fordert. Viele, viele katholische Priester, die entscheiden sich dazu, aber es ist von oben her vorgegeben. Und ich glaube nicht, dass man automatisch, weil man diesen Weg wählt, auch diese Gabe, zölibatär zu leben, hat. Aber die Geschichte der Kirche ist voll von Menschen, die diesen Weg gewählt haben, von Paulus, die sich entschieden haben, ehelos zu bleiben und ihr Leben ganz allein zu leben. Zum Beispiel eine Bibelschullehrerin von mir, Anita Hallemann, die ist jetzt schon, denke ich, Ende 60er oder schon 70 Jahre alt, die hat auch diesen Weg gewählt. Sie stand mal in einer Beziehung, ich weiß nicht, ob sie schon verlobt war, aber es war eine ernsthafte Beziehung, die auf die Ehe hinzusteuerte. Aber an irgendeinem Punkt kamen Anita Hallemann und ihrem Partner zu dem Punkt, wo man sich fragte, wie geht's weiter? Und Anita hatte es auf dem Herzen, in die Mission zu gehen. Und ihr Partner, er konnte das nicht mittragen. Ich würde raten, dass man diese Fragen vorher klärt. Aber hier war es jetzt so, er konnte diesen Weg nicht mitgehen. Und so hat Anita sich entschieden, die Beziehung zu beenden und allein auf die Philippinen zu gehen, um dort ihren Dienst zu tun. Und sie ist seitdem Single geblieben und hat vielen Singles wertvolle Hilfe gegeben. Also um des Dienstes des Herrn willen ist sie ledig geblieben und hat die Beziehung abgeschlossen, in der sie sich befand. Ich habe auch noch einen anderen Freund, von dem ich letztens erst eine Nachricht bekam und diese möchte ich gerne mal euch vorlesen. Die war mir so kostbar, was der Daniel mir dort geschrieben hat. Und zwar schreibt er, ich habe ihn gefragt, Daniel, wie geht's? Und er schrieb mir dann, mir geht's gut, Gott hat mir vieles geschenkt. Das Schönste ist, dass ich mit Jesus leben kann. Das ist meine Freude und eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe mich ganz für Jesus hingegeben. Vor einiger Zeit habe ich ein Gelübde mit ihm gemacht, dass ich allein bleibe. Ich konnte nie anders. Das war die schönste Entscheidung, die ich als Mensch getroffen habe. Ich habe seit Jahren überlegt, ob dies eine Ehre für mich ist. Ich habe mich ein paar Mal verliebt, aber das war alles irgendwie neben mir. Ich war dort nicht ganz. Jetzt bin ich ganz für Jesus. Und das ist einfach genial. Ich habe eine schöne Gewissheit, dass ich zu Jesus und nur zu ihm gehöre. Ich kann das nicht beschreiben, aber mit der Zeit sehe ich, dass Gott alles gesegnet hat. Ich weiß, dass nicht alle das akzeptieren werden. Aber das, was ich in Jesus gefunden habe, finde ich nirgendwo anders. Ich segne alle, die verheiratet sind und dabei noch für Jesus dienen. Das ist super und das ist Gottes Plan für viele, aber nicht für jeden. Ich weiß nicht, was morgen kommt, welchen Plan Jesus für mich hat. Eines weiß ich genau, dass ich der glücklichste Mensch bin, weil ich mit Jesus lebe. Also hier ist ein junger Mann, Anfang 30, der sich bewusst entschieden hat, Jesus, ich will nur dir gehören. Ich entscheide mich bewusst, auf die Ehe zu verzichten, weil du mir so wertvoll bist, weil du mir so viel zu geben hast. Und deswegen, es gibt diesen Weg. Corrie ten Boom, eine Frau aus dem letzten Jahrhundert, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, lass mich kurz etwas über sie erzählen. Corrie ten Boom wurde geboren im Jahr 1892 in Haarlem in Holland. Sie wuchs auf und machte ihre Arbeit im Uhrmachershop des Vaters. Dort arbeitete sie und sie lebten friedlich als Familie in Holland, bis der Zweite Weltkrieg ausbrach und auch dort in Haarlem der Krieg Platz fand. Die Juden wurden verfolgt und Corrie ten Boom und ihre Familie hatten ein großes Mitleid und sahen die Not von jüdischen Familien und wandten sich an diese Familien und boten ihnen Unterschlupf und Zuflucht, mehreren Familien. Aber dieser Zustand konnte nicht lange aufrechterhalten werden und so wurde die Familie verraten. Sie wurden verhaftet und inhaftiert. Corrie ten Boom kam mit ihrer Schwester in das KZ Ravensbrück nach Deutschland. Ihre Schwester Betsy starb in dem KZ, aber Corrie ten Boom kam frei und durfte dann im Laufe der Jahre von der Liebe Gottes erzählen. Überall auf der Welt war sie unterwegs und erzählte von Vergebung und erzählte von dieser Geschichte, die Gott mit ihr geschrieben hatte. Und in einer Biografie von ihr, mit Gott durch dick und dünn, da kommt sie an einem Punkt, an eine Geschichte, wo sie eine Missionarin in Mexiko besucht hat. Diese Frau in Mexiko war Mitte 40, war eine ledige Singlefrau und Corrie ten Boom besuchte diese Missionarin mit einer jungen Frau, die Ellen hieß. Und dann berichtet Corrie von dieser Begegnung und von diesem Umgang der Missionarsfrau mit ihrem Ledigsein. Und dort liest man dann, an einem Abend, als wir in ihrer kleinen Stube waren, bekannte sie ihre Bitterkeit und ihren Groll darüber, dass sie unverheiratet war. Und dann schildert Corrie das in ihrem Buch, das ganze Gespräch. Und Corrie erzählt dann selber von enttäuschter Liebe und von Zweifeln und vom Ringen. Und sie war auch in einer Beziehung. Aber an einem Punkt ist Corrie ten Boom dann dahin gekommen, dass sie sich Jesus geweiht hat und hat gesagt, okay, all meine Frustration, all meine Bitterkeit, die gebe ich jetzt ab. Und ich weihe mich dir, Jesus, ganz und durfte das dann erleben. Und dann berichtet sie weiter und sie wendet sich am Ende des Gesprächs dann nochmal an diese unverheiratete Missionarsfrau und spricht dann zu ihr, es gibt einige, so wie ich, die sind zum Single-Leben berufen. Ich sagte sanft, für solche Menschen ist es immer leicht, denn sie sind von Natur aus zufrieden. Andere wie Ellen, ihre Mitreisende, sind dazu berufen, sich auf die Ehe vorzubereiten, die später im Leben kommen würde. Sie sind auch gesegnet, denn Gott gebraucht diese Zwischenjahre, um sie zu lehren, dass die Ehe nicht die Antwort ist auf Unzufriedenheit und Unglück. Das Glück findet sich nur in einer ausgewogenen Beziehung zum Herrn. Und dann berichtet Corrie weiter, ich weiß nicht, ob sie, die Missionarsfrau, mich wirklich verstanden hat. Oft richten wir unsere Gedanken auf die eine Sache, von der wir meinen, sie würde uns glücklich machen.
Ein Ehemann, ein Kind, eine bestimmte Arbeit oder auch ein Dienst. Und dabei versäumen wir, unsere Augen offen zu halten für Gottes besseren Weg. Die Tatsache ist, dass manche so stark daran festhalten, dass ihnen die eine Sache, ihnen das Glück geben würde, wobei sie dann den Herrn Jesus selbst zurückweisen. Glück finden wir nicht in der Ehe oder in der Arbeit oder im Dienst oder in Kindern. Das Glück besteht darin, sicher in Jesus zu sein. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das erleben. Paulus, der war getrieben von dieser Sicherheit und von dieser Erfüllung und von diesem Glück, das er gefunden hatte in Jesus. Und ich möchte dich fragen, hast du das Glück in Jesus gefunden? Oder bist du verbittert und verstehst gar nicht, was Jesus dir anbieten kann? Jesus kann deinen Mangel ausfüllen. Davon bin ich überzeugt. Und jetzt sagst du vielleicht, ey, komm mir nicht mit dem Paulus. Der war doch ganz abgehoben. Ich in meiner kleinen Lebenswelt soll mich mit dem Paulus vergleichen? Und ich kann dich verstehen, dass das Beispiel von Paulus vielleicht nicht ganz helfen kann. Der Mann, der hat Jesus gesehen, der Mann hat Jesus sprechen und der Mann war ganz anders wie wir. Dem stimme ich zu. Aber ich will trotzdem sagen, es gibt eine bessere Beziehung als die zu einem Partner und das ist die Beziehung zu Jesus. Und kein Partner kann dir eine Garantie geben für ein erfülltes Leben. Und für ein glückliches Leben. Niemand kann dir garantieren, dass das Leben mit einem erhofften Menschen dir das Glück bringt. Manchmal ist es sogar so, dass das Leben Unerfüllung und Unglück bringt. Aber lass mir jetzt gerade noch ein paar Anweisungen geben. Wenn da die Sehnsucht in dir groß ist und du dich nach einem Partner sehnst und ich will dir sagen, das hat Gott in dich hineingelegt. Und ich will dir sagen, dass ich das verstehe, wenn da jetzt Schmerz ist in dir und du dich fragst, wann kommt er oder wann kommt sie? Als erste Anweisung oder Empfehlung, lass dich nicht von deiner Sehnsucht bestimmen. Ja, es ist richtig, diese Sehnsucht zu haben. Sie ist von Gott gegeben, aber lass dich nicht von ihr bestimmen. Paul David Tripp, der findet treffende Worte. Die meisten unserer Sehnsüchte sind nicht böse an sich. Das Problem liegt darin, dass unsere Sehnsüchte oft wachsen und die Kontrolle über unser Herz gewinnen. Sehnsüchte sind Teil unserer menschlichen Existenz, aber wir müssen an ihnen festhalten mit einer offenen Hand. Hier liegt unsere Sehnsucht und hier ist unsere offene Hand, mit der wir sie festhalten. Das Problem mit Sehnsüchten und Sündern ist, dass sie sich erst verwandeln in ein Ich muss es haben. Und so schließen wir unsere Hand um diese Sehnsucht. Und auch wenn wir es nicht merken, dass wir es getan haben, wir haben uns dann der Unterordnung Gottes entzogen. Ich habe mich entschieden, dass ich es will. Und in diesem Fall einem Partner. Ich habe mein Herz darauf gerichtet und nichts kann mir im Wege stehen. Ich bin nun nicht mehr getröstet in dem Verlangen Gottes, das er nach mir hat. Ja, vielmehr fühle ich mich bedroht, denn Gottes Wille steht möglicherweise meiner Forderung entgegen. Und das hilft nicht, wenn wir an dieser Sehnsucht festhalten und sagen, ich will das. Vielleicht hat Gott einen anderen Plan für dich. Ja, es ist gut, sich nach der Ehe zu sehnen. Ja, es ist ein gottgegebenes Verlangen, aber es darf nicht zu der Sehnsucht in unserem Herzen werden, die über allem steht und die uns kontrolliert. Als zweites, verzweifle nicht beim Blick in die Zukunft. Ja, wenn man vielleicht schon ein paar Jahre nach einem Partner sucht und sich sehnt und dann schaut man in die Zukunft und sieht, man bleibt allein. Und man verzagt und man hat Angst und man sorgt sich. Aber darum kann es nicht gehen und das hilft nicht. Die Gnade Gottes, die du brauchst, die stellt er dir bereit jeden Tag. Und aus dieser sollst du leben und du sollst nicht in die Zukunft blicken und dich sorgen darum, wie wird es werden. Jesus sagt ganz klar, sorge dich nicht um den morgigen Tag und sorge dich nicht auch darum, dass du in 20 Jahren vielleicht immer noch allein bist. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Gott kümmert sich. Und deswegen sollen wir nicht voller Ängste in die Zukunft schauen. Als dritte Empfehlung, sei zufrieden in deinem gegenwärtigen Stand. Leb damit. Geh damit richtig um. Ja, ein Bekannter von mir, Dirk Fusting, der hat sogar eine Masterarbeit geschrieben über dieses Thema. Und er glaubt, es kann eine seelsorgerliche Hilfe sein, wenn Alleinstehende den Stand oder die Berufung zur Ehelosigkeit für die Zeit annehmen und sagen, okay, ich habe keinen Partner, ich wünsche mir einen, aber derzeit bin ich berufen, ehelos zu sein und ich nehme es an und ich trage es. Und dann finde ich dort ein gutes Zitat. Also es gibt Singles, die sind unfreiwillig Singles und die sehnen sich nach einem Partner. Ein unbewältigter, erzwungener Verzicht stellt eine schwere Behinderung des geistlichen Lebens dar und führt zu Undankbarkeit und Verblendung. Man sieht die Gnade, von denen man lebt, nicht mehr. Ein aktiver bzw. bejahter Verzicht hingegen bedeutet eine wunderbare Befreiung zum geistlichen Leben und führt zu Dankbarkeit und Erleuchtung. Man schaut die Gnaden an, von denen man lebt. Die Frage ist, mit welcher Perspektive schaust du auf dein Alleinsein? Bist du richtig, zermürbt dich das richtig oder sagst du, nein, ich nehme das jetzt für diese Zeit dankbar an und glaube, dass Gott mich dadurch auch segnen kann. William MacDonald, er war auch sein Leben lang Single und er schreibt, viele Ledige neigen dazu, nur die negativen Seiten des Ledigseins zu sehen und das Eheleben zu idealisieren. Und das kann es nicht sein, dass wir zufrieden sind. In dem Stand, in dem wir gerade uns befinden, das fordert Gott von uns. Das gebietet er uns sogar, denn eigentlich geht es uns ja gut. Eigentlich haben wir alles in Jesus. Und dann als vierte Empfehlung, bewahre dir deine Reinheit. Auch für junge Männer ist das oft eine leichte Versuchung. Man hat sexuelle Verlangen und man weiß nicht, wie damit umzugehen. Und viele, viele ledige Männer geraten in die Pornografiesucht, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen. Aber ich empfehle jungen Leuten, dass sie die Reinheit als das oberste Gebot annehmen und sagen, okay, wenn auch alle in meinem Umfeld und wenn auch die ganze Single-Welt um mich herum sexuell absolut freizügig ist, ich bewahre mir meine Reinheit. Auch wenn ich gerne Wünsche hätte in diesem Bereich. Als fünftes, handle nicht aus Verzweiflung. Das kann so leicht geschehen, dass man irgendwann dahin kommt und sagt, wenn ich den nicht nehme, dann gibt es gar keinen mehr besser den. Und dann nimmt man einen Partner und diese Entscheidung bereut man später. Und davor will ich dich bewahren. Es ist besser, das Leben lang allein zu bleiben, als mit dem falschen Menschen verheiratet zu sein. Davon bin ich überzeugt. Du wirst dein Glück nicht darin finden, wenn du den Besten, Erstbesten nimmst. Und weil du denkst, sonst kommt keiner mehr. Handle nicht aus Verzweiflung, sondern treff deine Entscheidung mit Weisheit, weil Gott dir dabei hilft. Treff deine Entscheidung aus geistlichen Prinzipien, nicht aus einer Panik heraus, sondern wirklich, und wenn dieser Mensch deinem geistlichen Profil nicht entspricht und wenn er Jesus nicht lieb hat, dann entscheide dich für diesen Menschen nicht. Alles andere würde dich nur ins Verderben stürzen. Für die Frauen oder für die jungen Frauen habe ich einfach den Rat, vertraut Gott und seiner Souveränität und ehrt ihn dadurch. Ich glaube daran, dass es auch in unserer Zeit ist es schon gar nicht mehr so modern, aber normal ist nach meinem Verständnis, dass der Mann zur Frau geht und um ihre Hand anhält. Hier im 1. Korinther 7 sieht Paulus auch die Verantwortung beim Mann, zu entscheiden, ob geheiratet wird oder nicht. Und deswegen, ich weiß, das ist schwer und ich weiß, Frauen sitzen oft da und passiv und denken, Mann, wann können die Männer endlich in die Puschen, ja? Und darunter leiden viele Frauen und Männer sind Feiglinge und bewegen sich nicht. Weil sie Angst haben, vielleicht kriege ich einen Korb. Und das ist jetzt die Empfehlung für die Männer. Riskiere Ablehnung und ergreife die Initiative. Männer müssen sich bewegen. Und wenn sie einen Korb bekommen, wenn sie noch einen Korb bekommen, dann ehren sie Gott, indem sie weitergehen. Und trotzdem sage ich, gebe nicht auf und ich frage sie. Riskiere Ablehnung. Das ist die Empfehlung. Wir kommen zum Schluss. Und ich denke, ich habe nicht alle Antworten geben können. Und ich weiß nicht, ob jetzt jeder Single weiß, wie er damit leben soll. Aber Gott hat dem Single-Sein etwas verheißen. Es liegt ein Wert darin. Und diesen Wert sollen wir wertschätzen und sollen ihn nutzen und sollen in dem Stand, in dem wir leben, Gott die Ehre geben, zufrieden sein und für ihn leben. Und ich weiß nicht, ob manch einer nicht sein Leben lang Single bleibt. Aber die Frage ist, was machen wir dann damit? Wollen wir dann unser Leben verbittert und frustriert sein? Oder wollen wir sagen, Gott, ich hätte mir etwas anderes gewünscht. Aber du kannst mir jetzt helfen, dieses anzunehmen und zufrieden sein. Und du kannst mir alles geben, was ich brauche, damit ich weiterhin glücklich leben kann. Ich will noch beten zusammen. Jesus, du warst hier auf der Erde 33 Jahre lang. Du hast viele Beziehungen gehabt, viele Menschen um dich herum, aber diesen einen engen Partner hast du nicht gehabt. Und du weißt auch, dass es hier heute Morgen Menschen gibt, die diesen Partner nicht haben, die sich danach sehnen. Und ich bete darum, Jesus, dass du es bist, der jetzt diese Geborgenheit geben kann, die der fehlende Partner nicht geben kann. Und ich bete, Jesus, dass du es bist, nachdem wir suchen in unserer Ehe und in unserem Ledigsein. Denn nur du kannst uns das geben, was wir wirklich brauchen. Glück und Zufriedenheit und Sinn im Leben. Herr, und wenn es dann jetzt weitergeht, für manche in die Zukunft zu schauen und sich zu fragen, wo ist der Partner, dann bitte ich um deine Weisheit. Dann bitte ich um deine klare Führung, mit diesem derzeitigen Stand richtig umzugehen und dich dabei zu ehren. Danke, dass du das tun kannst. Amen. Amen.